Wir haben also heute Nachmittag gehört, dass wir bereit sein sollen, unser eigenes Kreuz zu tragen und dass es gar nicht so einfach ist. Aber dass wir das auch nicht allein tragen müssen, denn Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist reich und leicht, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und so wie der Weg von Jesus nicht leicht war, so wird auch der Weg seiner Jünger nicht leicht sein. Und Jesus nimmt sich auch im nächsten Beispiel als Vorbild für seine Jünger. Und das lesen wir in Lukas 9, 57 bis 62. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du jetzt selber das Wort auslegst. Erkläre uns, wie du das alles gemeint hast und welche Anforderungen, dass du an deine Jünger stellst. Gleichzeitig sehen wir, dass es etwas sehr Wichtiges ist, dir nachzufolgen und dass es nicht so nebenher geht. Es braucht uns ganz, unsere ganze Persönlichkeit. Ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, durch die Kraft deines guten Heiligen Geistes. Amen. Es war ja so, als Jesus seinen Dienst begann, hat er seine Heimatstadt verlassen. Die Sicherheit, man weiß ja, dass er vorher als Zimmermann gearbeitet hat. Offensichtlich war sein Vater wahrscheinlich schon gestorben, weil Josef älter war. Er hatte auch noch andere Geschwister. Und er hat das Business sozusagen zu Hause gelassen und ist einfach dem Ruf Gottes gefolgt, hat sich vorbereitet am Jordan in der Wüste. Und dort, wo er aufgenommen wurde, da hat er sich dann auch ausgeruht oder er wurde dann auch versorgt von verschiedenen Menschen. Aber Jesus hatte keine feste Bleibe. Wenn wir zum Beispiel die ganzen Evangelisten anschauen in Indien von unseren Partnergemeinden, dann haben sie sehr schnell 100 junge Leute, die bereit sind, in die Dörfer zu gehen. Die gehen da und verkündigen das Evangelium, leben von dem, was sie haben, haben meistens keine Reserven da, auch keine Reserveschuhe, nichts, kein Geld. Sie gehen dorthin, sie bauen Reich Gottes. Vielleicht haben es die einfacher wie uns, denn zu Hause hatten die auch nichts. Aber sie gehen. Ihr versteht, es ist trotzdem ein großes Risiko. Und so erwartet Gott von uns, dass wir auch irdische Sicherheiten loslassen. Und ich selber habe das ja erwähnt, dass ich auch lernen musste, Sicherheiten, zum Beispiel Beamten sein, auf Lebenszeit loszulassen. Es war sicher nicht leicht, die Entscheidung, und um ganz ehrlich zu sein, wenn wir alles gewusst hätten, was auf uns zugekommen wäre, hätten wir das vielleicht gar nicht gemacht. Aber zunächst waren wir einfach dem Ruf Gottes gehorsam. Es braucht also zunächst einmal unser ganzes Jahr, auch wenn wir noch nicht absehen können, wie das zu Ende geht. Und wenn wir eben ohne Sicherheit vorangehen. Also ein Jünger Jesu hat seine Lebenssicherheit, auch seine Versorgung, letztlich in Jesus. Ob er nun Vollzeit irgendwo arbeitet oder einen säkularen Beruf, überall brauchen wir die Hilfe Gottes, was unsere Versorgung anbetrifft. Denn das Umgekehrte ist, dass ich selber für mich sorge mit eigener Kraft. Und ich weiß, dass besonders tüchtige Leute heute, die werden sehr stark ausgenutzt, auch von den Firmen, muss ich leider sagen. Je besser die Leute sind, die verdienen zwar sehr gut, aber die werden wirklich wie versklavt. Da gilt keine Familie mehr was, da gilt kein Urlaub mehr was, da gilt kein Wochenende mehr was. Alle Zeit erreichbar ab einem bestimmten Management. So ist es heute. Außer du hast also einen Beruf, der nicht so anspruchsvoll ist, mag sein. Aber selbst diese. Und so brauchen wir immer den Herrn. Und ein anderer, der sagt, ja, ich will zuvor meinen Vater begraben. Und nun sagt eigentlich Jesus etwas total Unanständiges, denn es war damals wirklich wichtig, dass wirklich die letzte Ehre, dass man die den Angehörigen gibt. Jesus sagt aber, lasst die Toten ihre Toten begraben. Und er sagt, das Reich Gottes ist was für Lebendige. Du musst unterscheiden können, was wirklich wichtig ist und was nicht. Ich bin nicht in der Lage, diese Bibelstelle bis aufs Letzte auszulegen, muss ich euch ehrlich sagen, weil es ein gewisser Widerspruch in sich ist, weil andererseits heißt es auch, Vater und Mutter zu ehren, bis in den Tod hinein, das war auch klar und das hat auch Jesus so geboten. Und trotzdem war es in diesem Fall, weil das eine längere Zeremonie war, über eine Woche wahrscheinlich so ein Begräbnis mit allen Nachfeiern, hätte es offensichtlich diesen Mann abgehalten, das Reich Gottes zu verkündigen. Und Jesus sagt, ja, Menschen, die mich nicht haben, die leben zwar, aber sind auch tot und du musst diesen Bereich der Toten verlassen. Also es ist jetzt nicht eine Verurteilung der Menschen, die Jesus nicht kennen, aber in den Augen Gottes sind Menschen ohne den Geist tot, obwohl sie leben. Also nur die, die ewiges Leben haben, sind in den Augen Gottes lebendig. Alle anderen sind schon tot, obwohl sie schon leben. Bei manchen sieht man das schon. Vor allen Dingen, nachdem wir ein bisschen älter geworden sind, schauen wir uns auch noch ältere Leute an. Und dann denken wir, Mann, oh Mann, die leben eigentlich nicht mehr wirklich. Das ist wahr. Da ist es einfach ein Dahinvegetieren überhaupt, wenn die Leute ohne Gott leben. Und so seht ihr, Jesus erwartet, dass wir den Bereich des Todes verlassen und ihm nachfolgen. Der dritte, das war auch das Abschiednehmen, war auch eine längere Sache. Und er sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt ins Reich Gottes. Das heißt, einmal könnte es sein, dass die Angehörigen die Leute abhalten, den richtigen Schritt zu tun. Ich erlebe aber heute zu hunderten Christen, die nach rückwärts schauen. Wisst ihr das? Die Seelsorgehäuser und Therapien sind voll mit Christen, die wie auch immer seelisch krank sind und ihr Hauptproblem liegt im Zurückschauen. Sie werden von ihrer Vergangenheit bestimmt. Und deswegen sagt Jesus, jeder, wenn du dich ausrichtest auf die Vergangenheit und nicht auf das, was vor dir liegt, dann bist du nicht geschickt ins Reich Gottes. Wir haben früher nochmal, ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war, ein Pferd, ein Pflug, mein Vater dahinter, ich saß auf dem Pferd. Und wenn dann der da hinten am Pflug war oder so, wenn der nicht richtig gefunkt hatte und auf die Seite geguckt, dann war er hier zickzack drin. Das war nichts. Also man musste wirklich hier dranbleiben. Und so ist es auch. Zu viele Christen sind keine Jünger Jesu, weil sie von ihrer Vergangenheit bestimmt waren. Weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, vielleicht von ihren Eltern, in ihren Betrieben oder vielleicht in der Schule oder gab es Missbräuche aller Art, was es da auch immer gibt, schlimme Erfahrungen. Und die Leute kommen nicht los von ihrer Vergangenheit. Das heißt also, Jesus hat keine Ahnung, wie ein Christ heutzutage lebt. Wie kann er so unverschämt sein und sagen, wer seine Hand an den Pflug legt und sie zurück, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes, wenn er doch weiß, dass abertausende deutsche Christen laufend von der Vergangenheit bestimmt werden. Das war jetzt ein bisschen provokant, gell? Aber es ist die Wahrheit. Die Schrift sagt, du musst Schluss machen mit deiner Vergangenheit. Richtig aufarbeiten, was ich auch gestern Abend schon sagte. Alle diese Dinge, und ich sage es nochmals neu, egal wie schrecklich deine Vergangenheit war, du musst sie ans Kreuz bringen. Du musst sagen, sie soll mit Jesus sterben. Und ich brauche eine Zukunft, und die Zukunft bekomme ich durch die Auferstehung Jesu. Also alles diese Therapien, ich habe nichts dagegen, wenn man Anfang des Glaubens hier wirklich gründlich aufräumt mit der Vergangenheit und was Gott einem zeigt. Da bin ich absolut dafür. Aber bei den meisten, die in dieser Lage sind, die machen schon 10 bis 15 bis 20 Jahren an Sachen rum, wo sie vielleicht nicht mal wissen mehr. Aber sie sagen, okay, der Psychologe hat gesagt, das muss in meiner früheren Kindheit gewesen sein oder eine Ablehnung im Mutterleib oder was. Wenn du dann fragst, was war da konkret? Ja, das weiß ich nicht. Es wurde mir gesagt durch einen Propheten oder Psychologen oder durch wen auch immer. Die hatten da so einen Eindruck. Und da hängen die drin ihr Leben lang. Kommen natürlich meistens dann auch nicht zum Heiraten und zu anderen Dingen, weil sie da drin hängen. Wir kennen viele, viele, viele solcher Christen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zum Schluss kommen und nicht zurückschauen. Ich habe mal eine kurze Zeit gehabt, da habe ich mich benachteiligt gefühlt und habe zurückgeschaut. Ich sage euch Leute, das ist ein Strudel, ein Sog nach unten. Nur nach unten. Wer seine Vergangenheit nicht aufarbeitet und im Jetzt lebt, der hat auch keine Zukunft. Und wir müssen trotzdem auch von der Zukunft her leben. Das ist das, was uns jetzt fit hält, auch mich ganz persönlich. Das habt ihr schon gemerkt, weil ich habe eine starke Erwartung an die Zukunft und was Gott mit mir tun will. Und dann klammere ich einfach das Alte aus, in diesem Fall. Und so ist es gut. Ich vergesse, ich muss vergessen, was hinter mir liegt. Wenn ich diesen Verletzungen und Zeug nachheile, dann habe ich keine Zukunft mehr. Dann bin ich gelähmt, dann kann ich nicht nach vorne gehen. Und so, bitte, tu das. Kreuzige deine Vergangenheit, bring alles ans Kreuz und häng gar nicht rein. Oft ist es auch nur eine Ausrede für persönliches Versagen. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, und sagen wir immer, wir leisten es uns nicht länger zurückzuschauen, sondern wir schauen nach vorne und die Vergangenheit ist Jesus übergeben. Also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt heutzutage. Und deswegen sind so viele scheinbare Jünger und Jüngerinnen von Jesus gelähmt. Ich frage, ob sie überhaupt echte Jünger sind, wenn sie so in der Vergangenheit hängen. Und das wird noch psychologisch unterstützt heutzutage. Und das finde ich das Schlimme und das Grausame an der ganzen Geschichte. Hört auf damit. Wir haben in den letzten Jahren extra einen Seelsorgekurs gemacht. Und der hat geheißen zum Titel Biblische Seelsorge. Biblische Seelsorge. Und wir haben nur Prinzipien aus der Schrift benutzt. Also nichts davon, keine Psychologie, gar nichts und keine Philosophie oder was es alles gibt. Nur biblische Seelsorge. Wie war Jesus der Seelsorger zum Beispiel? Ein großes Thema drin, wo ich da akribisch durchgegangen bin. Wie hat Jesus mit den Leuten, die kranken Leute versorgt und so? Wie haben die Jünger das gemacht? Was sagt die Bibel dazu? Wie wir ein neues Leben haben sollen? Und Leute, ich bin überzeugt, der einzig tragende Weg, dass Leute wirklich gesund geheilt werden, eine Zukunft haben, ist eine Seelsorge, die nur auf dem Wort Gottes gegründet ist und sonst auf gar nichts. weiß, es gefällt vielleicht viele nicht, die das hören, weil sie da große Therapien haben und sagen vielleicht, Willi, du hast keine Ahnung, welche vielen schlimmen psychischen Krankheiten es gibt. Da, ja, ich habe zu viel Ahnung, um zu wissen, dass letztlich nur Jesus helfen kann, das kann ich euch sagen. Der einzige Arzt, der wirklich nur helfen kann, ist Jesus. Der beste Psychologe kann nicht helfen, wenn Gott nicht eingreift. Das ist meine Erfahrung jetzt, über 40 Jahre. Der Herr muss eingreifen und deswegen gehe ich wieder zurück zum Wort. Also soweit zur biblischen Jüngerschaft. Und dazu gehört auch, was in Lukas 14 steht, 25. Zugegeben, Jüngerschaft ist ein sehr radikales Thema. Das habt ihr jetzt gemerkt. Ja? Da gibt es nicht viel Streicheleinheiten drin, oder? Leider, sorry, aber das ist halt das Jüngerschaft halt. Ne? Da gibt es nicht viel Streicheleinheiten, sondern Jesus stellt große Anforderungen an seine Jünger. Das ist so. Das ist ein hoher Maßstab, den eigentlich nur jemand erfüllen kann, der sagt, okay, ich gebe mein Leben ganz in die Hand Jesu, sonst haben wir keine Chance. Keiner kann das von sich aus. Ich kann es auch nicht von mir aus. Und Jesus, im Höhepunkt seines Erfolgs, Lukas 14, 25 heißt, es ging aber eine große Menge mit ihm. Er wandte sich um und war überglücklich, dass Tausende ihm folgten. Steht aber leider nicht hier. Sondern hier steht, er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Mal so weit. Das andere, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein, das hatten wir schon. Und dass man die Kosten überschlagen soll, das wäre auch nicht schlecht. Aber wer kommt dann noch zum Glauben, wenn man vorher sich die Kosten überschlagen soll, wenn es auch noch was kostet? In China zum Beispiel ist es so, wenn Leute zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, und sie kommen und sagen, oh, wir haben begriffen, Jesus ist der einzige Weg. Ich will mein Leben Jesus übergeben. Was machen sie da? Freuen sich da die Pastoren oder Hauskirchenleiter? Nee, die bleiben ganz cool. Echt, du willst wirklich Jesus nachfolgen? Hast du auch überlegt, was auf dich zukommt? Das ist eine Frage. Nicht auf schnellen Übergabegebet und es ist getan. Weißt du, was da auf dich zukommt? Was da alles passieren kann, wenn du Jesus nachfolgst? Die machen also kontraproduktive Werbung, gell, dort. Und das Gespräch vor der Übergabe endet damit, dass sie sagen, okay, du meinst es also wirklich ernst für Jesus, mit Jesus? Da sagt der Kandidat oder Kandidatin ja. Okay, letzte Frage. Bist du bereit, für Jesus zu sterben? Ein großes Schweigen. Wenn dann kein Ja erfolgt, erfolgt kein Übergabegebet. Das ist halt chinesisch. Aber dafür gibt es hier über 100 Millionen Christen jetzt geisterfüllt. Der Heilige Geist fällt auch auf die staatlichen Kirchen jetzt bereits, weil die Leute bereit sind, ihr Leben für Jesus zu geben. Chinesisch halt. Ihr habt verstanden. Die leben genau das, was hier steht. Allerdings müssen wir dieses Wort hassen wirklich vom Urtext anschauen, weil sonst passt was nicht. Weil wenn wir sagen, den hasse ich, also ich gehe mal vom Nichtchristen aus, der nicht an Jesus glaubt, den hasse ich, das ist einer, mit dem will ich auf keinen Fall irgendwie irgendwann noch etwas zu tun haben, das dann ist gelinde, den ich wirklich hasse, dem wünsche ich den Tod, stimmt's? Das verbirgt sich hinter unserem Wort hassen, aber nicht hinter dem, was Jesus sagte. Also teilweise schon, aber Jesus wünscht nicht den Tod der Angehörigen, sondern dort heißt es nie Zeo oder Misseo, das heißt zu Deutsch, wenn ihr eure Angehörigen, auch eure Ehepartner, Familie, Kinder, nicht an zweite oder hinterste Stelle setzt, dann könnt ihr nicht mein Jünger sein. Wenn ihr diese Dinge nicht zurücksetzt, also Zurücksetzung heißt es auch, eine vollständige, sofortige Zurücksetzung beziehungsweise Trennung oder Loslösung, so wie das Jesus in dem Beispiel gebracht hat. Du musst dich jetzt lösen, und zwar sofort. Du kannst nicht mal mehr den Vater begraben. Genau das steht da drin. Also das heißt, du musst absolut Jesus die erste Stelle in deinem Leben einräumen, die erste Priorität. Und alle Dinge, und mögen sie noch so gut sein wie Familie oder Beruf, Frau, Kinder, Mutter und so weiter und Vater, wenn sie dich binden und daran hindern, das Reich Gottes zu bauen, dann musst du dich davon trennen. Das heißt nicht, dass du die nicht mehr besuchen darfst oder gar nicht mehr anschauen darfst oder keinen Kontakt mehr zu ihnen haben darfst. Das heißt das alles nicht, was manche auch schon falsch verstanden haben. Ne? Die haben großartig verheiratet, haben 5, 6 Kinder in die Welt gesetzt und dann haben sie den Ruf ins Ausland bekommen. Die Frau sagt, hey, das geht nicht mit 6 Kindern. Ja, dann tschüss. Das war niemals der Herr. Das kann nicht sein. Entweder hat er sich das erste Mal verhört oder das zweite Mal. Ne? Also, das heißt, das ist ganz, ganz klar, dass wenn wir eine Verpflichtung eingegangen sind, dann können wir nicht auf die fromme Tour diese Verpflichtung loswerden. Das geht so nicht. Wenn ich verheiratet bin, dann geht es nicht ohne meine Familie. Das geht nicht. Das geht nicht. Musst du dir vorher überlegen, ledig bleiben, da kannst du die Sachen machen, aber nicht so. Das sind auch so überfromme Sachen, die sind nicht damit gemeint. Also, es geht darum, um falsche Bindungen. Und ich weiß, dass manche Leute, ich weiß zum Beispiel von einer Frau, die hatte den Auftrag, wirklich in die Mission zu gehen. Die war begeistert, die wollte alles. Aber ihre Eltern waren zugegeben schon ein bisschen etwas älter und gebrechlich. Es war nicht ganz einfach. Und so hat es sich nicht geschafft. Und die Mutter hat die Tochter immer mehr an sich gebunden. Heute ist die 70 Jahre alt und ist immer noch nicht in der Mission. Die Eltern sind schon lange gestorben. Was steht da? Das war wohl nichts, oder? Also man darf sich auch nicht von Angehörigen falsch binden lassen. Also es war so, dadurch, dass ich ja, das habt ihr jetzt auch heute Nachmittag gehört, dass ich Beruf hatte, ich hatte Familie, Haus und dann auch noch etwas Landwirtschaft. Und dann kamen meine Eltern auch noch mit ihrer Landwirtschaft und irgendwann war da die Kapazitätsgrenze erreicht. Und ich war, glaube ich, immer ein williger Sohn, aber ich wusste, so geht's nicht mehr weiter. Dann musste ich ein ernstes Wort reden mit meiner Mutter. Und dann habe ich ihr gesagt, du weißt, wenn ich kann, helfe ich euch immer. Aber wenn ich nicht kann, dann kann ich nicht, dann helfe ich euch nicht mehr. Nicht, dass ich euch nicht schätze oder ehre, das tue ich, das wisst ihr genau. Aber bitte, ich helfe euch, wenn ich kann. Und ein Nein ist ein Nein, ein Ja, ein Ja. Sie haben es akzeptiert und ging gut. Aber ich musste das sagen. Sonst wäre auch mein Dienst eingeschränkt gewesen und es wäre nicht gewachsen. Versteht ihr? Weil ich hatte die Kapazität nicht mehr. Also man kann Vater und Mutter ehren und trotzdem gelöst von ihnen sein. Hat ihr das verstanden? Das ist damit gemeint. Das ist auch, man kann die Frau, die Kinder ehren und ganz hervorragend versorgen und kann trotzdem ein Jünger Jesu sein. Indem man sagt, hey, Jesus kommt zuerst. Und Ingeborg kann das bestätigen. Es war manchmal schwer für sie, weil sie wusste, sie war zwar meine große menschliche Liebe, aber eine größere Liebe hatte ich zu Jesus. Damit, sie musste immer ihr Leben mit Jesus teilen. War aber eine gewisse Sicherheit auch für sie, weil Jesus ja auf mich aufgepasst hat, dass ich keinen Blödsinn mache. Ne? Also das war auch nicht schlecht, aber es war so. Versteht ihr? Das haben wir von da an, als wir zu zweit zum Glauben kamen, war das klar. Jesus kommt zuerst. Natürlich dürfen wir nicht Familie, Kinder und so weiter vernachlässigen. Das ist klar. Aber Jesus kommt zuerst. Also nicht das Dienen allein, sondern die Beziehung zu ihm kommt zuerst. Und das Dienen müssen wir zusammen arrangieren, wie wir ihm dann dienen. Aber jünger bin ich ja als erstes mit meiner Beziehung zu Jesus. Dass ich eine gute, intensive Beziehung habe zu ihm. Und dann kommt das andere. Also das ist hiermit gemeint, mit diesem Hasen. Und jeder Christ muss sich fragen, von welchen Menschen oder Dinge muss ich mich lösen? Nämlich die mich hindern wollen, ganz im Willen Gottes zu sein. Was muss ich da, wo muss ich mich da lösen? Das heißt nicht, dass ich komisch fromm bin und dann die Liebe verletze den Menschen gegenüber, aber ich muss wissen, die kommen an zweiter oder dritter oder vierter Stelle. Zuerst kommt Jesus. Also wir entwickeln eine Abneigung gegen Dinge, die mich hindern wollen, Jesus nachzufolgen. Das heißt hassen. Die mich hindern wollen, Jesus nachzufolgen. Und ich weiß, wir hatten auch manche Auseinandersetzungen, weil meine Eltern und auch Ingeborgs Eltern manchmal ein bisschen anderer Ansicht waren wie unser Lebensstil. Ne? Hatten mehr Erwartungen von uns. Nun sagen wir halt, das geht nicht. An dieser Stelle können wir leider euch nicht nachkommen, was ihr gerne wollt. Also so geht es dann in der Praxis. Und das wissen auch meine Kinder. Ich liebe sie heiß und innig, meine Enkel heiß und innig, alles. Aber die wissen, der Opa, zuerst das Reich Gottes. Das wissen die. Und ich erkläre es ihnen auch, wo ich dann war und so weiter, was wir wieder gemacht haben für Jesus. Und da wird Jesus groß und gesagt, das ist wichtig. Ihr wisst es ja. Jesus kommt zum Erst bei Opa. Und ich liebe euch trotzdem heiß und innig. Versteht ihr, das geht. Das geht schon. Aber Jesus kommt zuerst. Und das ist wichtig. So kann man also sagen, dass Jüngerschaft heißt absagen, lossagen und auch Verzicht. Ja? Verzicht auf manche Dinge, die wir gerne machen wollten und die vielleicht ganz hervorragend sind. So ist es halt. In Lukas, im weiteren Verlauf in diesen Versen, erklärt Jesus das. Nämlich, er sagt, Vers 28, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat, er es nicht ausführen kann und alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Der Jesus warnt also die Leute, obwohl eine große Menge ihm nachfolgt, hey, werdet nicht zu schnell meine Jünger. Wow, das ist echte Werbung. Ha? Werdet nicht so schnell meine Jünger, sondern überlegt euch, ob ihr bereit seid, die Kosten zu bezahlen, die es kostet, eure Kosten zu überschlagen, mir nachzufolgen. Und dann bringt er das mit dem König, mit dem Krieg, ob er mit 10.000 begegnen kann gegenüber 20.000. Also Jesus will nicht, dass wir blind und dumm ihm nachfolgen, sondern wohl überlegt, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Ihr seht aber, wenn Christen tatsächlich so vorgehen würden, in dieser Gründlichkeit, dann hätte Jesus nur heiße Jünger und keine lauwarme mehr, und zwar feurige. Weil der bereit ist, auch so konsequent ihm nachzufolgen, der geht auch durch dick und dünn für und mit Jesus. Und Jesus will das. Das will er. Also Mitläufertum gibt es bei Jesus gar nicht. Es gibt auch keine passive Mitgliedschaft wie im Verein oder so, wo du dein Obolus zahlst und bist dann doch irgendwie dabei. Sondern er sagt, er will das ganz. Und dann erklärt er das Ganze und fasst es nochmal zusammen in Vers 33 bis 35. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt oder würzt, womit soll's man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird's wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also was ganz Wichtiges. Jesus sagt von vornherein, und das Beispiel vom reichen Jüngling besagt das ja auch, dass wir uns wirklich lösen müssen von allem, was uns hindern will, ihm nachzufolgen. Das ist ganz, ganz deutlich. Er sagt von allem. Was bleibt dann noch übrig? Nichts. Also, dass sich nicht lossagt von allem. Ja, so ist es nicht verwunderlich, dass diese Botschaft sonntags nicht oft gepredigt wird. Sonst würden wir vielleicht die Gemeinde leer predigen. Wenn es tatsächlich nicht so einfach ist, Jesus nachzufolgen. Aber Leute, so steht es in der Schrift. Und ich kann es euch sagen, trotzdem habe ich es nie bereut, Jesus nachzufolgen. Mir tut es nur eins leid, dass ich 7 oder 8 Jahre zu spät mich entschieden habe für Jesus. Das ist meins Einziges. Ich hätte mich schon als Teenager entscheiden sollen, aber da war ich zu stur. Ein deutliches Beispiel, das ich noch freihändig bringen möchte, ist der Elia. Der Elia hat ja diesen Auftrag bekommen, einen Nachfolger zu holen, den Elisa, und er sollte dann Könige von Aram einsetzen und Jehu für Israel, für Ahab und so weiter. Die ganze Geschichte muss man in England mal erzählen, deswegen weiß ich sie auswendig. Auf jeden Fall war es so, als er diesen Auftrag bekam und er kam zu Elisa, dann heißt es, dass er mit 12 Jochochsen gepflügt hatte. Das heißt also, dieser Elisa war ein sehr reicher Gutshofbesitzer oder Sohn des Gutshofbesitzers, wobei man damals mit 30 Jahren volljährig wurde und Anspruch hatte auf das ganze Erbe. Ich gehe davon aus, wenn er die Berufung bekam, dass er schon mindestens 30 Jahre alt war, weil das war für Gott volljährig und nur Volljährige. Jesus konnte auch erst mit 30 Jahren anfangen und selbst David hat sein Königreich erst mit 30 Jahren bekommen. Also ihr seht, das stimmt überall und so auch beim Elisa. Ja, und jetzt kommt also der Elia daher und er sieht mit einem Auge, der arme Elisa, ne, dass da der große Prophet kommt. Der hat ja von sich Reden gemacht und er denkt, oh, was will denn der jetzt von mir? Das war damals nicht so erfreulich, wenn mal der Prophet kam. Da wusste man nicht, wie es ausging. Gell? Und so war es da auch. Und der kam also daher und damals haben die also nicht viel gesprochen oder so. Müsst ihr euch vorstellen, der hat nicht gesagt, oh, Gott hat mir eine große Offenbarung gegeben über dich, Elisa. Weißt du, ich bin damals da oben am Sinai ihm begegnet und hat die ganze Story erzählt, wie wir das heute machen wollten. Hat er überhaupt nicht gemacht. Der Elia hat einen Mantel. Und der Mantel, das war der Prophetenmantel. Und dem, der Mantel gehörte, war der Prophet, der Erste im Staat. Also, was kommt er? Kaum ist er in der Nähe von Elisa, nimmt er seinen Mantel und wirft ihn drüber, über ihn. Und dann hat er den Prophetenmantel. Was macht er jetzt? Hilfe, hat er geschrien. Na? Tja, sagt der Elia, Entschuldigung, was habe ich dir getan? Steht so drin. Ach, viel hat er ihm getan. Na? Und dann wusste der Elisa, hischt oder hot, also entweder sage ich ja, zu der Nachfolger oder die lass bleiben. Der Echte hatte nicht viel Auswahl. Eines von diesen Zweien. Und dann hat er gemerkt, jetzt wird es ernst. Also hat er aufgehört zu pflügen, hat ja gesagt hat dann gleich, was weiß ich, Ochsen geschlachtet und haben sie den gleichen Brandopfer gebracht und alles Mögliche miteinander. Tja, und er folgte ihm nach. Und alles andere haben voll seine Knechte erledigt. So schnell wird man Prophet. Von jetzt auf nachher. Aber alles verlassen und verloren. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Von jetzt auf nachher. Der war wieder reicher Jüngling. Aber er hat die richtige Entscheidung getroffen. Das heißt Nachfolge. Und dann könnte man ja sagen, hoppla, das ist ja nur ein Mensch. Ich weiß, es ist hier ganz gefährlich, weil wir in erster Linie natürlich Jesus nachfolgen sollen. Aber wir gehen auch in eine gewisse Jüngerschaft bei Menschen. Das ist so, auch heute noch. Vielleicht nicht mehr so krass wie bei Elia und Elisa, das denke ich schon. Aber auf jeden Fall ist es gut, auch in der Gemeinde sich Vorbilder zu suchen und sich da anzuschließen. Aber ich würde mir halt die Guten suchen, die gut mit Jesus unterwegs sind. Aber in der Gemeinde suchen manchmal die Leute, die falschen Leute sich aus. Und entsprechend endet es dann. In der richtigen Haltung kann man sich der Leiterschaft unterordnen und es wird zum Segen. Wichtig ist natürlich, dass die Leiterschaft aller Diener ist, so wie es Jesus sagt. Wer euer Leiter, Meister sein wird, sei aller Diener, wie ich. Also daran erkennt ihr die guten Leiter. Sie sind aller Diener. Werden wir morgen früh mehr hören darüber. Als Vorbild. Und ihr dürft ihnen nachfolgen, wie auch der Paulus sagt, folgt meinem Beispiel nach. Doch, durchaus, gut. Hätte ich, denke ich auch, aber es war bestimmt mit Paulus nicht leicht. Hey, das hat man ja gesehen, gell? Der hat schon auch hier die Latte hochgestellt. Also in erster Linie gilt es, ja zu sagen zu Jesus. Und ihr seht, das, was Jesus hier verkündigt hat, ist ein biblisches Prinzip, war schon im Alten Testament so. Gott erwählt, und du kannst nur Ja oder Nein sagen. Nicht viel mit Demokratie, nicht viel mit freier Meinungsäußerung. Leider, aber es ist so. Aber wir haben einen Gott, einen Herrn, der es nur gut mit dir meint. Das will ich dir sagen. Der Weg mit Jesus ist der allerbeste. Das kann ich wirklich bezeugen. Und ich würde nie wieder einen anderen Weg gehen. Egal, wie schwer es ist, was mir dabei gefällt oder nicht. Nun, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir immer wieder auf die Probe gestellt. Und das lesen wir im Vers 10 von Lukas 16. Vorher hat Jesus Beispiele gebracht mit dem ehrenhaften Verwalter und so weiter, und der da klug war und sich Freunde gekauft hat mit dem ungerechten Mammon. Und da geht er ganz gleich über dann in seiner Rede: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu sein könnt, wer wird euch über das wahre Gut setzen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich meine, dass es wirklich eine zentrale Rolle für Jüngerschaft ausdrückt, was hier ist. Ich habe es heute Nachmittag schon erwähnt. Die kleinen Dinge, mit kleinen Dingen beginnen wir treu zu sein. Ich habe das erwähnt mit der Jugendgruppe. Genau so läuft es. Kleine Dinge können das sein. Jetzt gehe ich mal auf ein Thema, was ein bisschen heikel ist, weil über Finanzen rede ich eigentlich nicht so gern. Aber Gott hat schon rechtzeitig bei uns angefangen, über Finanzen zu reden. Als wir gläubig wurden, waren wir Mitglieder der evangelischen Landeskirche und die Kirchensteuer wurde ganz normal abgezogen bei allen anderen. Und wenn man Sonntag in die Kirche ging, hat man eine Mark reingeschmissen oder so als Kind ein paar Pfennige und dann später eine Mark oder so. Es war üblich so. Das war nun das, bevor wir gläubig wurden. Nun, als wir gläubig wurden, wusste ich aufgrund meiner Bibelkenntnis, dass im Alten Testament Gott den Zehnten erwartet hat. Also ich habe mich nicht so ausgekannt, ob das noch im Neuen Testament auch gilt. Das wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Aber eines wusste ich, dass als Schwabe wir immer wieder Probleme haben mit unserem Geiz und mit dem Geben. Und ich dachte, ich kann mich jetzt lösen im Namen Jesu von dem Geiz. Das hat aber nichts gebracht. Ich bin immer noch gleich geizig gewesen. Oder ich kann beginnen zu geben. Es gab aber ein Problem. Denn zur gleichen Zeit haben wir mit nichts angefangen zu bauen. Wie willst du den Zehnten von den Schulden geben? Als wir zu zweit verdienten noch, ehe die Kinder kamen, da ging es ja noch. Aber dann kamen die Kinder, da war noch ein Verdienst und die Bausparkasse hat gemeint, wir schaffen das nie, rein menschlich, aber die Bibel hat gesagt, wenn du echt gläubig bist, dann gib den Zehnten. Also so war damals das Standnis meiner Erkenntnis und deswegen habe ich gehandelt. Und ich habe gesagt, ha, wenn ich den Zehnten geben soll, wohin soll der Zehnte gehen? Und es war mir ganz klar, Bibeln nach Russland, nach Rotkina. Da soll mein Zehnter hingehen. War mir sehr klar, den verfolgten Geschwistern oder Israel zum Beispiel zu unterstützen. Das wusste ich damals schon, ohne dass ich Lehre hatte. Und hat er Open Doors kennengelernt, Märtyrerkirche und was es alles ging. Und dann sagte ich, also gut, dann gab es da riesige Aktionen und so. Und da, also das heißt, unser Zehnter, kann man sagen damals, der ging immer in die Mission zu 100%. Das war das, was wir wussten und danach haben wir gehandelt. Und ihr sagt, ja, aber halt mal, ihr hattet ja gar keinen Plus. Das stimmt. Aber wir haben es halt vom Minus gegeben dann. Ne? Also das heißt, das, was wir verdient haben, da wussten wir, was der Zehnte ist. Und davon wurde gegeben, ob das Konto Plus oder Minus hatte, war uns egal. Wir hatten den Zehnten zu geben. Es hat uns kein Mensch gesagt. Wer hat es uns dann gesagt? Ich frage euch. Ja, der Herr hat es uns gesagt. Und das Wunder geschah dann, dass wir tatsächlich damals Tausende von D-Mark geschenkt bekommen haben an unserem Neubau. Die Malerarbeiten unserer ganzen Wohnung haben damals, glaube ich, weiß nicht, 50 Mark gekostet. Schwiegervater war Maler und hat gesagt, ja, jetzt suchen wir mal, Willi, alle Sachen raus für eure Wohnung. Kam da rein in das Malergeschäft, mit dem er sonst auch gehandelt hat. Da sagte er, oh, ihr kommt da, ihr wollt es, ah, für deinen Schwiegersohn, ah, ja. Ach, weißt du, wir haben da Kollektionen, die sind sehr schön und das ist im Auslauf. Komm, was braucht ihr? Das. Und wie viel kostet das? Alles zusammen, die ganze Wohnung, so um die 50 D-Mark damals oder sogar noch weniger. Was sagt er dazu? Das hätte damals schon Tausende von D-Mark gekostet, wenn wir es jemand machen hatten lassen. Und so ging es weiter mit dem Architekt, ein paar tausend D-Mark und so weiter. Und das Komische war, das Haus war nach 12 Jahren abbezahlt. Im Geben des Zehnten. Und da hat Gott begonnen, unseren Glauben zu schulen. Denn der wusste ja schon vor uns, was er mit uns vorhat. Wir hatten natürlich nicht im Traum daran gedacht, mal ein Zentrum zu bauen oder so. Und dann, ja, ich sage, ja Herr, wie soll das alles zugehen? Und da hat er dann den Glauben geschenkt und dann auch dann für Millionen, die dann auch irgendwie gekommen sind. Ohne Bettelbriefe. Ja, ihr habt es auch erlebt. Also das heißt, in kleinen Dingen heißt zunächst für mich, am Umgang mit dem Geld entscheidet sich meine Jüngerschaft. Das sind die kleinen Dinge in Gottes Augen. Und das Geld ist die größte Hemmnis. Deswegen führt das Evangelium. Deswegen gehen vom Westen ja so wenige Leute in die Mission. Die verhungern schier die Missionare da außen. Stimmt's? Er fragt, guck mal, was da los ist. Überall fehlt's. Und das ist ein Trauerspiel, was den Leib Christi anbetrifft, in den westlichen Ländern, auch in Deutschland. Und so ist es wichtig, dass wir lernen, einmal in der Treue gegenüber Jesus zu geben. Ich sage es euch ganz ehrlich, der Zehnte ist abhängig von meiner Gottesbeziehung, nicht vom Gesetz. Und die Bibel sagt, neutestamentlich brauchen wir den Zehnten nicht geben. In der Bibel heißt, sie gaben alles und sich selbst dem Herrn. Neutestamentlich könnt ihr nachlesen, 2. Korinther. Also, wer sich ganz Jesus übergibt, übergibt sich mit seinen Finanzen Jesus und hört genau, was er geben soll. Okay? Das ist für mich der neutestamentliche Zehnte. Und dann seid ihr gesegnet. Also tut, was der Herr euch sagt. Ihr seid frei. Aber hört, was er euch sagt. Und er wird euch nicht überfordern und nicht unterfordern, wenn er euch ganz hat. Und deswegen sagt er, der ungerechte Mammon. Und ich bin überzeugt, dass viele Christen nicht in ihre Berufung kommen und die Jüngerschaft leben wegen dem Geld. Auch wegen Karriere oder andere Dinge. Denkt drüber nach. Haben, als hätte man nichts. Es ist nicht einfach, das weiß ich selber. Das nächste steht in Johannes 8, 31. Und dort heißt es, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glauben, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Okay? Was ist also das Zeichen des echten Jüngers? Total dran zu bleiben an Gottes Wort. So wie ich es auch gestern sagte, an den Details, an allem. Bitte, ein echter Jünger liest jeden Tag in seiner Bibel. Sage ich einfach. Ist es ein Muss? Ein Muss ist es nicht, sondern eine Notwendigkeit, um ein echter Jünger zu sein. Es ist so wichtig. Gut, es kommt mal vor, dass man vielleicht bloß einen Bibelvers mal liest oder so. Aber insgesamt, ein echter Jünger Jesu weiß, was in der Bibel drin steht. Man hat sie auch mal von A bis Z mindestens einmal oder ein paar Mal, je nachdem, durchgelesen. Wie auch immer ihr das macht. Aber bitte, ihr müsst wissen, was in der Bibel steht. Denn es heißt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, sagt Jesus, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und über mein Wort erkennt ihr die Wahrheit und die Wahrheit macht euch frei. Frei von was? Von allem. Von allem. Die Wahrheit macht uns frei, auch von der Vergangenheit, auch von Belastungen, von vielen Dingen. Weil wenn wir das Wort so nehmen, so wird das Wort und der Geist Gottes, die leiten uns in alle Wahrheit. Wir erkennen die Wahrheit und letztlich macht das den Menschen richtig frei und echte Jünger Jesu sollen ganz frei sein. Und sie sollen tief verwurzelt sein im Wort Gottes. Okay, seid ihr einverstanden? Das ist notwendig. Und zwar ist es nicht so wie bei einem Unmündigen. Ah, jetzt musst du das noch tun. Und als ich sage, ich muss überhaupt nichts. Sondern in mir, der Geist Gottes und Jesus in mir, der ist hungrig nach dem Wort Gottes. Der will wissen, was der Vater von mir will. Und so ist das Wort Gottes ganz, ganz arg wichtig. Bitte auch in Zukunft, lies das Wort Gottes. Tu da etwas. Dann wirst du wirklich frei werden. Und was ist nun das Ziel der richtigen Jünger? Auch das wird uns im Johannes gesagt, Johannes 15, 7 und 8. sehr wichtig, das ist die Sache mit der Rebe und Weinstock und so weiter. Da heißt es, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also ein Jünger von Jesus bringt automatisch viel Frucht, weil er ganz nahe bei Jesus bleibt. Und Jesus reinigt ihn wie die Rebe, da kenne ich mich aus, wie die geschnitten wird, dass sie viel Frucht bringt. Und da muss 90% weg, dass schöne Trauben entstehen. Ja, ihr habt auch schöne Trauben, habe ich gesehen bei euch, gell? Und das Hervorragende bei ihr, die Fläche ist wunderbar schön und die Trauben sind entsprechend klein, das ist klar. Und, ja, das sieht nicht schlecht aus, wenn er. Ja, klar. Aber das ist jetzt das Beispiel. Es ist aber auch für eine Edelrebe ist genau das Gleiche. Wenn du die Edelrebe unbeschnitten wachsen lässt, sind die Trauben alle so klein. Ja, wird automatisch. Das wächst wie wildes Zeug und bringt nur kleine Trauben, nicht viel Wert. Aber wenn wirklich viel, viel abgeschnitten wird, dann gibt es Riesenapparate. Ja. Aber es gilt auch also für alle Rebsorten, dass das notwendig ist. Und deswegen wird der Vater uns auch beschneiden. Ein Jünger wird vom Vater selber beschnitten und er bleibt eng bei Jesus. Okay? Er bleibt eng bei Jesus und der Vater beschneidet ihn selber. Also das heißt, ich muss mir eigentlich keine Sorge machen. Denn Gott selber wird dafür sorgen, dass ich gut und viel Frucht bringe, oder? Ist doch entspannend, oder? Okay, er wird mich beschneiden und dies und jenes machen. Wenn ich trotzdem vertraue, dann wird es gut. Und das glaube ich. Also ich glaube das, was hier steht. Und gleichzeitig wird dann durch ein Jünger Jesu wird der Vater verherrlicht. Und das ist ganz arg wichtig, dass der einzige Schöpfer des Universums, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er soll durch dich und mich und alle Kinder Gottes groß gemacht werden, verherrlicht werden, so dass die Menschen sehen, es gibt einen wahrhaftigen Gott. Und einige Verse später sagt Jesus im Johannes 15, 14, ihr seid meine Freunde, also nicht nur Jünger, sondern Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht mehr, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Also, Jesus will nicht, dass wir als seine Jünger so eine Art Sklaven sind von ihm, obwohl im Urtext steht hier Sklave. Ich nenne euch nicht länger Sklaven. Ja, manche Christen, die kommen daher wie Sklaven. Das ist eigentlich nicht der Weg eines Jüngers. Sondern das Einzige, was uns verbindet mit einem Sklaven, ist, dass wir ganz das Eigentum von unserem Herrn Jesus sind. Das stimmt. Und bei so einem guten Herrn bin ich gerne Sklave. Aber er sagt, halt, auf dem Stein bleibt ihr nicht, sondern ihr werdet mündig, ihr seid meine Freunde und ich sage euch, was ich vorhabe in eurem Leben. Ich gebe euch Erklärungen und das können wir bezeugen. Bei den schwierigsten Umständen, wir haben so viel dann von Jesus erklärt bekommen, warum er das gemacht hat, warum das, warum das. Am Anfang sagen wir, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Und danach merken wir, sein Plan war super. Denn als seine Freunde sagt er, warum er was tut. So eine Freundin, ein guter Jünger Jesu ist ein Freund Jesu. Das war mir wichtig zu sagen. Das ist eine Freundschaftsbeziehung, nicht eine Dienerbeziehung, nicht eine Knechtbeziehung, nicht eine Sklavenbeziehung, sondern eine Freundschaft zu unserem Herrn Jesus. Denn er bietet es uns an als seine Jünger. Denn zu wem hat er das gesagt? zu seinen Jüngern, oder? Stimmt's? Er hat es zu seinen Jüngern gesagt. Aber er sagt, wenn du ein echter Freund sein willst von mir, dann tust du aber auch, was ich dir sage. Genau. Also, ein echter Freund tut, was Jesus sagt. Es unterscheidet die echten Freunde von den Unechten, ob sie das tun, was Jesus sagt. Und wenn Jesus etwas sagt, meint er es gut, denn er sagt, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Und Leute, eines weiß ich sicher, Jesus hat mich erwählt. Leider habe ich ihn nicht erwählt. Es wäre schöner gewesen, ich hätte ihn erwählt. Oh nein, das wird mir nachhängen bis in alle Ewigkeiten. Er hat mich erwählt. Ich war es nicht wert, dass er mich erwählt hat. Ehrlich, das meine ich wirklich ehrlich. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte dem Willi schon lange den Tritt gegeben. So viel Geduld hätte ich nicht gehabt, wie er mit mir Geduld hatte. Aber Jesus kriegt was zurück. Ich werde ihn loben, preisen, danken von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist aber tief in mir, weil ich es nicht verdient habe. Versteht ihr? Und das ist eine Haltung. Inzwischen sind wir echt gute Freunde. Und das trägt uns, weil wir gute Freunde sind jetzt. Und ich bin von Herzen so dankbar, dass er wirklich mich sturen Menschen so lange bearbeitet hat, bis ich endlich ja zu ihm sagte. Und dass er hat uns bestimmt, Frucht zu bringen. Und diese Frucht, die bekommen wir und die Frucht wird automatisch reifen. Habt ihr mal die ganzen Apfelbäume, die jetzt vielleicht noch voll sind von Äpfeln, habt ihr die stöhnen gehört, während sie Frucht bringen? Oder der Weizen, habt ihr ihren Jammern gehört im Sommer, dass er so viele Ähren tragen muss? Wer hat da Erfahrungen? Oder der Weinstock, dass er nun endlich eine Traube hervorbringt? Ich habe noch nichts gehört, ehrlich gesagt. Warum? Weil das ganz normal ist. Und wenn wir so an Jesus bleiben, wie die Rebe am Weinstock oder dieser Ast am Apfelbaum, ja, dann bringen wir automatisch wunderbare Äpfel oder was auch immer du bringst. Automatisch. Und zwar aus der Kraft, die von Jesus kommt. Nicht aus eigener Kraft. Ein Jünger lebt aus der Kraft Gottes. Und Jesus wirkt in ihm und durch ihn Frucht. Wow. Automatisch. Wenn wir dranbleiben. Aber er sagt, hey, ihr könnt die Frucht kaputt machen, wenn ihr euch einander nicht liebt. Und das stimmt. Das stimmt. Wie viel Frucht wurde schon in Gemeinden kaputt gemacht, weil wir nicht liebevoll miteinander umgegangen sind. Weil wir schlecht geredet haben und ungerecht gehandelt haben und. Deswegen sagt Jesus, ich knüpfe alles an die Liebe. So wie ich euch geliebt habe, so erwarte ich von meinen Jüngern, dass ihr auch einander liebt. Und letztlich, ihr werdet es nicht glauben, es wartet auch auf die Jünger Jesu ein großer Lohn. Nicht nur hier auf der Erde, sondern auch im Himmel. Und das ist die letzte Bibelstelle, Matthäus 19, 27. Also, die sehr frommen Leute, die sagen, oh, ich tue alles für Jesus, ich brauche keinen Lohn, bin ich anderer Meinung, ich freue mich auf den Lohn. Ja, okay, oder? Wenn Jesus dir einen Lohn, müssen wir noch nicht überfromm sein, oder? Sondern alles auch im Himmel hat seinen Lohn. Da fing Petrus an, also Matthäus 19, 27 und sprach zu ihm, nämlich zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Ha, das ist aber. Ha? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen, auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Viele aber, die die Ersten sind, werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Also Gottes Maßstäbe sind wirklich anders. Interessanterweise steht hier nicht, man soll weder seine Frau noch seinen Mann verlassen. Manche Christen lesen das, ne? Aber das steht hier nicht. Und lassen sich scheiden. Das meinte ich jetzt auf keinen Fall. Also nicht das Verlassen, sondern es geht darum, dass wir die Sicherheit oder Verwandtschaft oder Familie darf uns nicht daran hindern. Oder Besitz. Oder selbst unsere eigenen Kinder, in Klammer unsere Enkel, dürfen uns nicht daran hindern, Jünger Jesu zu sein. Könnte leicht der Fall sein. Wisst ihr das? Ja, aber halt, Jesus zuerst, das sind die echten Jünger und Jüngerinnen. Jesus zuerst, Amen. Wollen beten. Und dann kommt noch was, ich gebe euch noch was mit nach Hause. Hoffentlich könnt ihr dann schlafen, aber jetzt bete ich erst noch. Wollt ihr kurz schön aufstehen? Ein paar Fragen muss ich euch noch mitgeben als ehemaliger Lehrer, ein bisschen Hausaufgabe. Aber ist vielleicht nicht so schwer. Geliebter Herr Jesus Christus, mir wird selber, während ich hier so über deine Worte nachdenke, erst bewusst, was es heißt, eigentlich dein Jünger zu sein. Du legst die Latte ziemlich hoch, Herr. Und du willst nur die ganz Echten. Nun schaff es, dass in unserem Volk Abertausende ganz Echte es gibt, die viele Jünger wieder machen. Und dass auch die Leute bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, den Lohn und den Preis der Nachfolge als dein Jünger. Danke, dass wir es nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern du wirst uns helfen. Aber trotzdem ist es schon so, dass wir unser Leben verlieren sollen, um es wieder zu gewinnen. Neu von dir, Herr. Und so rede du weiter auch in dieser Nacht, in den nächsten Tagen zu uns und zeig uns, wovon wir uns lesen und trennen müssen, damit wir wirklich frei werden, deine Jünger zu sein. Danke, dass wir das Wort, das wichtig war für jeden Einzelnen in uns, jetzt versiegeln und dass 160- und 30-fältig Frucht dadurch entsteht. Hab Dank, du wirst das angefangene Werk in uns auch vollenden. Amen. Und jetzt bitte euch, Schreibsachen rauszuholen. Ich hoffe, ihr habt eines dabei, denn wir werden gleich drei Fragen hier projiziert bekommen. Die hätte ich gerne, dass ihr die aufschreibt und daheim drüber nachdenkt. Ja, das ist also die erste Frage und die dürft ihr gleich mal aufschreiben. Welche Eigenschaften hindern mich daran, ein guter Mitarbeiter, ihr könnt auch in Klammer Jünger Jesu nehmen, zu werden? Welche Eigenschaften, also meine eigenen Eigenschaften, hindern mich daran, ein guter Mitarbeiter zu werden oder ein guter Jünger Jesu zu werden? Weil überschrieben ist es Mitläufer oder Jünger Jesu, das Ganze. Aber ihr habt ja gehört, ein Jünger Jesu ist ein Mitarbeiter. Und ihr wisst ja, wenn Gott dann zu euch spricht, was er mit euren Eigenschaften macht. Habe ich ja gesagt, geh zu Jesus, geh ans Kreuz. Genau, damit du dir nicht selber im Wege stehst. ein guter Jünger zu sein. Die zweite Frage: Von welchen Menschen oder negativen Bindungen muss ich mich lossagen, trennen? Aufgrund dessen, weil ich ein guter Jünger Jesu sein will. Von welchen Menschen oder negativen Bindungen muss ich mich lossagen, lösen, damit ich ein guter Jünger Jesu bin, der ihm nachfolgen kann? Und bei der dritten Frage geht es noch ein bisschen ins Detail. Hindern mich Beruf, Familie, nicht nur, sondern also Familien vielleicht sogar, Verwandtschaft oder Geld, mich voll im Reich Gottes einzusetzen? Bau des Reiches Gottes, damit meine ich wieder Jünger zu machen, macht zu Jüngern alle Nationen, alle Menschen. So, das waren also die drei Fragen. Und wenn ihr irgendwann mal Zeit habt, könnt ihr darüber nachdenken. Ich werde sie euch nicht abfragen, wie ihr sie beantwortet habt, sondern macht es selber mit Jesus durch. Dann wird es euch zum Segen werden. Und vielleicht kann es sein, dass Andreas und Simone viel Arbeit bekommen und die anderen Leiter, weil die Leute beginnen sich zu lösen von diesen Dingen. Aber dann kriegen sie gute Mitarbeiter. Ne? Ja, so ist eigentlich gedacht, dass auch hier wirklich die Gesellschaft und alles durchdrungen wird mit dem Reich Gottes und dass viele zum Glauben an Jesus kommen und auch echte Jünger werden. Ja, das war's.